Und das ist insoweit Denis Kutter, der uns dann so ein paar Themen nochmal näher bringt aus diesen Kommissionsinterviews. Die Kathi Beißer auf Themen kennen dann im Anschluss, je nachdem, was wir dann auch schaffen können.
Ja, ich fange mal an. Wir haben ja auch nur 48 Minuten bis zum Mittag.
So, ja. Dann werden jetzt ja genau die Denis Kutter fragen.
Entschuldigung, nicht mehr.
Wir müssen auch noch auf den 5 Minuten vorher
nur 10 vor. Wir haben jetzt genau. Also jetzt haben wir einen sozusagen beschleunigten Prozess. Das sind wahrscheinlich nur die Denis Kutter fragen, die
wollten. Ja, gut, dann 17 Minuten FAQs, dann Marco, dann geht es gleich weiter.
Ja.
Schweigen die Vorbemerkungen. gerne noch, weil also vielleicht im Hintergrund, ja, die FAQs wurden von der Kommission verabschiedet Anfang August und das Dokument gliederte in 7 Abschnitte und in den letzten 5 sind die FAQs dann geteilt nach Nachhaltigkeitsinformationen nach Artikel 19 und 29 alle Bilanzrichtlinien, also einzelnen Konzernnachhaltigkeit bewegt. Im nächsten Kapitel der Nachhaltigkeitsbericht für Drittstaatunternehmen nach Paragraph 14 oder Artikel 40a Bilanzrichtlinie, dann gibt es noch einen Abschnitt von Prüfungen, einzelimmateriellen Werten und irgendwie losgelöst dann noch einen separaten Abschnitt zu einer weiteren Anforderung für Drittstaatunternehmen und ein letzter Abschnitt zur SFDA. Und was wir gemacht hatten, wir haben das Dokument durchgesehen und ein paar FAQs für die Vorstellung im Fachausschuss ausgewählt. Okay, dann gehen wir bitte weiter. 2 Folien. Also der Tatenfall, hier ist die Spannung jetzt ein bisschen raus, auch bedingt durch den Regierungsentwurf, den wir haben. Hier geht es um die elektronische Nachhaltigkeitsberichterstattung und die Frage nach den Formvorgaben, solange durch die Europäische Kommission noch keine XBRL-Taxonomie zum Tagging der Nachhaltigkeitsangaben angenommen wurde. Genau. Und eigentlich steht in der Antwort der Kommission dazu drin, dass es bis zu der Annahme der XBRL-Taxonomie durch die Kommission kein Tagging der Nachhaltigkeitsangaben zu erfolgen hat und auch keine Aufführung des Lagerberichts im ISA gefordert ist. Wie gesagt, ähnliche Regelungen, 2 Jahre Aufschub hatten wir auch im Regierungsentwurf, deswegen ist der Spannung in diesem
Ausnahme. Wir werden jetzt auch am Anfang vermutet, ja, dass es unter Umständen dann XHTML, aber das ist jetzt insoweit glasklar, also sowohl von der Europäischen Kommission als auch von der EU.
Dann gern weiter zu Folie.
Du meinst Nachhaltigkeitsbericht, nicht Lagebericht.
Nee, auch der Lagebericht musste hin.
XHTML. Gehen wir mal zurück. Geht vor, genau. Not required to prepare the management report in XHTML.
Auch konsistent mit Regierungsentwurf.
Okay. Also, dort hat doch noch was gebracht.
dann können wir gerne weiter auf Folie 12 begleiten. Hier geht es um die, die Antwort ist kurz tatsächlich. Um die Übergangsbestimmung bei den Taxonomieangaben. Die Frage ist, wenn ein kapitalmarktorientiertes KMU sich dafür entscheidet, mit dem zweigen Opt-out in der CSRD vorgesehenes Gebrauch zu machen, muss es dann schon die Taxonomieangaben im Lagebericht berichten? Und hier ist die kurze Antwort: Nein. Weil die Pflicht zu berichten über Taxonomieangaben
nur aus der Anwendung von Artikel 19a ergibt.
Und hier vielleicht, Marco, du hattest hier ausgewählt, willst du noch Hintergrund zu der Frage geben?
Nein, also es war alles definitiv, es war wirklich aufgrund der
Vorschrift,
ja, diese Taxonomieangaben, die frei und auch, das ist auch halt oder nicht, hätte man anders lesen können. Also ich glaube, die Antwort jetzt kann jeder nehmen.
Okay, danke. dann gerne eine Folie weiter, was ist denn noch eine Folie weiter? okay. Jetzt sind wir im Thema Konzernbefreiung und hier die Frage nach Referenzierung bei abweichenden Veröffentlichungszeitpunkten. Konkret ist die Frage, die aufgeworfen wird in dem FAQ-Dokument, wenn sich ein Tochterunternehmen über den Einbitt für den Konzernnachhaltigkeitsbericht seines Mutterunternehmens von der originären Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung auf Einzelebene befreien lassen möchte, muss dieser Konzernnachhaltigkeitsbericht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Lagebericht des Tochterunternehmens bereits veröffentlicht sein. Also, wie gesagt, unterschiedliche Veröffentlichungszeitpunkte. Und die Antwort, die von der Kommission hier gegeben wird, ist: Nein, das muss nicht der Fall sein. Im Lager wird das Tochter erlebt und die von der Nachhaltigkeitsberichterstattung freilässt, muss dann einmal auf einen allgemeinen Working verwiesen werden, wo der Konzern dann nach einem Projektionsschirm veröffentlicht. Das muss nicht wirklich auf den Konzern nachher vielleicht direkt verwiesen werden oder schon verwiesen werden. Der Link zum Konzern nachher bereitgestellt werden, sondern nur, wo der Schulter steht. Dann gerne weiter. Dann Auswirkungen unterschiedlicher Befreiungsregelungen und hier die Formvorgaben. Das sind zwei Fragen. Die erste Frage wäre, wie kann die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bzw. zur konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung von einem Unternehmen erfüllt werden, wenn keine Pflicht zur Lageberichterstattung bzw. zur Konzernlageberichterstattung besteht? Hier ist die kurze Antwort. Also Die Formulierung ist ja auch in der deutschen Umweltlage, Lagebericht, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erweitern. Das haben wir auch schon mit der Tag-Weißer-Meinung-Diskussion. Was bedeutet das denn? Wenn kein Lagebericht besteht, kann der ja nicht erweitert werden, dann fällt er die Pflicht. Und FAQ 25 stellt halt klar, und das haben wir auch nochmal später bei Drittstaatunternehmen, dass das auch ein separates, also nicht Standalone-Dokument sein kann. Also dieses Erweitern halt nicht wortwörtlich aus. Okay. Verwandte Frage, das sind die FAQ 26. Wie kann die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bzw. zur konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung erfüllt werden, wenn keine Pflicht zur Konzernabschluss bzw. Abschlusserstellung besteht? Hier ist dann die Antwort der Kommission. Naja, hier sind dann die jedenfalls zusätzliche finanzielle Angaben in den Nachhaltigkeitsbericht bzw. den Konzernnachhaltigkeitsbericht aufzunehmen, wenn diese für das Verständnis der Nachhaltigkeitsangaben erforderlich sind.
Okay. Ich habe dazu eine kurze Anmerkung, Danny.
Ja, gerne. Ich glaube, man muss diesen Fall hier gut unterscheiden zwischen dem, was in den FAQs auch zu dem SNCI-Thema geschrieben wird. Denn dort in dieser FAQ steht noch klargestellt, dass wenn ein Unternehmen schon mal nicht dazu verpflichtet ist, einen Konzernabschluss aufzustellen und einen Konzernlagebericht, dass dann sozusagen auch die Pflicht eines konsolidierten Nachhaltigkeitsberichtes entfällt. Aber hier geht es sozusagen um die Befreiung. Das heißt, dieses Unternehmen wäre grundsätzlich eigentlich verpflichtet, zieht aber eine Befreiungsregelung. Ne? Das heißt, das ist eine Stufe später, die hier in der 26 adressiert wird.
Danke, das ist ein wichtiger Hinweis. Danke, Thomas. Weitere Anmerkungen oder Fragen?
Okay.
Dann gerne weiter. Dann würde ich an Christina übergeben.
Ja, in dem Katalog der Fragen sind auch drei Fragen zu den immateriellen Ressourcen enthalten. Das ist die dritte und letzte Frage. Und zwar fragt diese, müssen die wichtigsten immateriellen Ressourcen in der Nachhaltigkeitserklärung, also in den Nachhaltigkeitsbericht aufgenommen werden? Und das ist für mich, insofern ist die Frage irgendwie schon schräg.
Ja.
Weil die immateriellen Ressourcen im allgemeinen Teil des Lageberichts zu berichten sind. Insofern ist die Frage, können sie im Nachhaltigkeitsbericht aufgenommen werden? Oder wie geht man hiermit damit um? Oder man müsste fragen, nachhaltigkeitsbezogene immaterielle Ressourcen, die praktisch eine wichtigste immaterielle Ressource nach der Berichtspflicht im allgemeinen Teil liegt, müssen die im Nachhaltigkeitsbericht, aber praktisch so wie die Frage gestellt ist, ist es so schräg und entsprechend schräg finde ich auch die Antwort, weil da steht nämlich, sie müssen nicht notwendigerweise gemacht werden im Nachhaltigkeitsbericht, weil meines Erachtens ist diese Frage komplett
ins Irre. Not necessarily. Komplett falsch. Ja. Also ich habe mich auch gewundert.
Ja, also ich hätte die Fragenkatalog gar nicht aufgenommen, sondern hätte dem Adressaten darauf verwiesen, auf den Gesetzestext bzw. den Richtlinientext. Und ja, deswegen wirft diese Frage mehr Fragen an Fragen auf.
Es liegt irgendwie
an, die eine Antwort gibt.
Es gibt, ich weiß gar nicht, es liegt irgendwie daran, dass so im außerdeutschen Kontext diese ganze Management Report, Lagebericht und so weiter nicht so formalisiert ist wie bei uns, weil häufig auch gar nicht in der Vergangenheit prüfungspflichtig gewesen und. Deswegen kommen dann so komische Fragen zustande.
Ja. Das zielt vielleicht ein bisschen ab auf die Überschneidung, ne? Ab, also sozusagen zwischen Angaben zu immateriellen oder wichtig immateriellen Ressourcen und dem, was möglicherweise an Überschneidung im Nachhaltigkeitsbericht ist. Und das soll vielleicht heißen, dass sozusagen es nicht unbedingt dafür entstehen muss, wenn es nämlich gar keine Überschneidung gibt, ne? Wenn es welche sind, die im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht berichtet werden.
Also der Nachhaltigkeitsbezug fehlt total in der Frage, aber hinten in der Frage praktisch, die bezieht sich auf den Nachhaltigkeitsbericht und ich bin gar nicht verpflichtet, im Nachhaltigkeitsbericht über Key Intangible Resources zu berichten.
Nee, aber möglicherweise
steht
ja
direkt
drin, das meine ich. Ja, genau.
Aber wie gesagt, dann hätte ich fragen müssen, darf ich nachhaltigkeitsbezogene Ressourcen dort machen?
Ja. Verunglückt.
Also insofern, wie gesagt, ja, die Frage ist allein schon schwer.
Das ist nicht relevant. Weder das noch die Info.
Und wir hatten gestern nicht so richtig die Zeit, aber in dem Entwurf haben wir ja praktisch die Verortung sehr intensiv mit der AG und Thomas ja auch in DS 20 mit den Verweisen mit genau diesem Überschneidungsbereich diskutiert. Und in der AG haben wir vor allen Dingen auch noch herausgearbeitet, dass die ESRS natürlich eine ganz andere Detailtiefe haben mit den Datenpunkten, währenddessen wir hier sozusagen in der Anforderung eine extreme Flughöhe haben. Wir haben die wichtigsten, also immateriellen Ressourcen und sind da praktisch beim Geschäftsmodell, also bei sehr, also jetzt nicht bei einzelnen Datenpunkten, sondern teilweise auch sehr bei hochqualitativen Anforderungen. Und insofern haben wir auch gesagt, das sind dann praktisch auch vom Detaillierungsgrad ganz unterschiedliche Informationen, die hier sozusagen in den beiden Teilen zu geben sind. Man kann natürlich, wenn ich eine Key Intangible Resource habe, die ich identifiziert habe, wie Humankapital, dann kann ich natürlich einzelne Indikatoren, die diese beschreibt, im Nachhaltigkeitsbericht sicherlich geben, wenn sozusagen die dort als Datenpunkte vorgesehen sind, zum Beispiel im S1, da haben wir uns auch schon mal eine Tabelle angeguckt, praktisch die einzelnen Datenpunkte, wo Bezüge zu immateriellen Ressourcen sind. Aber es gibt ja die Richtlinie gar nicht her, dass ich die im allgemeinen Teil berichten müsste. So tief geht die Vorschrift gar nicht. Also ich finde da keinen Sinn. Es tut mir leid.
Nee.
Ja, danke, Christina. Gern gleich noch eine Wartung. Nee, eine zurück. Danke. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu dem Teilbereich Nachhaltigkeitsberichterstattung von oder für Drittstaatenunternehmen. Das mag jetzt auf den ersten Blick vielleicht weniger relevant sein, aber da sind auch ein paar Punkte drin, über die wir diskutieren könnten. Die erste Frage bezieht sich auf die Veröffentlichung des Nachhaltigkeitsberichts für Drittstaatenunternehmen. Und die Frage ist hier, muss denn jedes Tochterunternehmen bzw. jede Zweigniederlassung einen Nachhaltigkeitsbericht für das Drittstaaten-Mutterunternehmen nach Artikel 40a der Bilanzrichtlinie veröffentlichen? Bisher, oder in Artikel 40a steht nach Sprache Richtlinien, ein Tochterunternehmen, also ein EU-Tochterunternehmen oder eine EU-Zweigniederlassung. Könnte man jetzt drauf kommen, das trifft nur einer, aber bei allen anderen Artikeln hat immer ein Unternehmen halt jedes Unternehmen. Deswegen war die Frage, muss jetzt jedes, also angenommen so ein Drittstaaten-Mutterunternehmen aus den USA hat hier 20 Tochterunternehmen, die CSRD berichtspflichtig sind, müssen wir denn alle ihren Nachhaltigkeitsbericht um die Angaben für das Drittstaatenunternehmen erweitern? Und bisher wäre unser gesagt gewesen, ja, aber hier hat die Kommission alles im Glück klargestellt, dass es mindestens ein Tochterunternehmen oder eine Zweigniederlassung sein muss, die den originären Nachhaltigkeitsbericht dann erweitert um die Drittstaatenunternehmen und alle anderen Tochterunternehmen, CSRD-pflichtigen Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen, wenn sowas nicht vorliegt, können nur auf den Link dieses, in dem Fall dann EU-Schwesterunternehmens oder Schwester-Zweigniederlassung verweisen. Also keine doppelte Berichterstattung für das Drittstaatenunternehmen, sondern wirklich nur in einem. Das war auf jeden Fall nochmal eine sinnvolle Klarstellung. Dann kommen wir zum nächsten
Punkt. Eine Klarstellung, die ich
beim Lesen weniger interessant habe, beziehungsweise sie auch nicht verstanden habe. Da würde mich auch die Meinung vom Fachausschuss interessieren. Und zwar geht es hier, wir bleiben bei dem Nachhaltigkeitsbericht für Drittstaatenunternehmen nach Artikel 40a. Also bei dem einen EU-Tochterunternehmen, das den eigenen Nachhaltigkeitsbericht erweitern muss, weiter so Angaben des Drittstaatenmutterunternehmens. Und dann ist die Frage, welche ESLs sollen jetzt denn dafür angewendet werden für diesen Nachhaltigkeitsbericht nach Artikel 40a für das Drittstaatenunternehmen? Und was wir dann in Artikel 40a haben, ist erstmal die Ausführung, okay, für diesen Nachhaltigkeitsbericht sind die ESLs nach Artikel 40a Absatz 2, also die sogenannten ESLs für Drittstaatenunternehmen, die jetzt auch langsam bei EFRA gearbeitet werden, anzuwenden. Und dann haben wir im nächsten Satz, abweichend davon, kann aber für diesen Nachhaltigkeitsbericht nach Absatz 1 Satz 1, also dieser Nachhaltigkeitsbericht für das Drittstaatenunternehmen, können auch die ESLS Z1 also nach Artikel 29b oder gleichwertige Standards in Klammern, die es noch nicht gibt oder die noch nicht bestimmt wurden, herangezogen werden. Das steht in Artikel 40a in der Klarstellung, weil das für mich jetzt mit weniger klar jetzt da steht, haben wir das mit der letzten Satz. This provision should be read in response to that und so weiter, dass die ESLS nach Artikel 29b, also Full ESLS oder gleichwertige Standards, nur angewählt werden können, wenn sich das Drittstaaten-Mutterunternehmen dazu entscheidet, freiwilligen konsolidierten Nachhaltigkeitsbericht für alle Tochterunternehmen zu erstellen. Was irgendwie abweichend ist von der Vorgabe in Artikel 40a, weil da steht in Abweichung von Blauer, kann ja Bericht nach Satz 1, was halt ganz anderen Bericht meint. So, ich hatte gerade bei der Klarstellung dann ähnlich wie Christina auch mehr Fragezeichen als Antwortzeichen, weil hier wird eigentlich die Möglichkeiten nach Artikel 40a eingeschränkt. Das ist dafür drei. Also ESLS, Full ESLS, ESLS für Drittstaatenunternehmen oder gleichwertige Standards angewendet werden können. Und ich hätte dann verpflichtet, mit Klarstellung und Fragezeichen die ESLS für Drittstaatenunternehmen anzuwenden. Vielleicht war mein Verständnis von der Richtlinie davor auch falsch, obwohl das ziemlich eindeutig in Artikel 40a Absatz 2 drinsteht. Das war auf jeden Fall neu in den Erfahrungen. Weißt du zumindest, dass Pass Beifern sich wieder damit beschäftigt hat? Ist das
unbedingt neu? Das hat mir jetzt im Moment auch gesehen. Ich finde das auch gerade verwirrend.
Also auch Frage?
Ja, Fragezeichen für mich bedeutet.
Okay. Bin nicht der Einzige. Okay, also mehr hätte ich dazu auch nicht zu sagen, außer dass die Lebenszeit bisher anders war, weil das auch wortwörtlich anders in Artikel 40a Absatz 2 drinsteht. Und wie die Kommission jetzt auch kommt, die Möglichkeit als Richtlinie anzustrengen, hat sich mir nicht erschlossen. Da steht jetzt aber so in der Darstellung. Die vielleicht an der Stelle oder auch an Christinas Punkt vielleicht interessant, die können auch zum späteren Zeitpunkt noch überarbeitet werden oder zusätzlich ausgegeben.
Ja, das ist sicherlich zu erwarten, dass da noch Kommission, wenn da noch Darstellungsbedarf ist, mit sehr rechtlicher Natur, dass sie dann weitere FAQs dann rausgeben werden oder vielleicht auch nochmal adaptieren. Dann. Aber das war der zweite Punkt, glaube ich. Und sprachlich wahrscheinlich da was verunglückt war. Ich weiß nicht, wie lange die gewälzt haben. Das ist ja warum. Nur monatelang ging das ja in der Kommission hin und her, dieses Dokument wahrscheinlich. Und hat aber trotzdem wahrscheinlich den Final Scrutiny wahrscheinlich auch nicht da.
Okay. Können wir, glaube ich, nicht auflösen. Ich würde deswegen gerne weiter.
Ja, ich würde sagen, wir machen, glaube ich, wenn der Werner Rockel spielt, scharf. Dass wir vielleicht dann das FAQ-Thema für heute mal dann damit bewenden lassen. Wir können dann sicherlich bei einer Gelegenheit nochmal wieder aufgreifen.